Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Wir wissen, glaube ich, wenn wir unsere Schulbildung nicht wirklich ganz komplett haben, wirkungslos an uns vorüberziehen lassen, doch ein bisschen was über das antike Griechenland, über die alten Römer. Und es gibt schon auch noch ein paar andere längst vergangene Kulturen, über die man mit durchschnittlicher Allgemeinbildung zumindest etwas weiß. Aber das gilt bei weitem nicht für alle Kulturen, was nicht selten daran liegt, dass ihre Relevanz für uns als eher gering erachtet wird. Eine Ansicht, der sich der Sprachwissenschaftler Harald Hamann nicht anschließen mag. In seinem Buch Vergessene Kulturen der Weltgeschichte stellt er uns deshalb 25 von ihnen vor und auch unser Kritiker Günter Wessel hat sie auf diese Art und Weise entdecken können. Schönen guten Morgen erstmal, Günter.
Schönen guten Morgen.
Entdecken, habe ich es eigentlich richtig gesagt? Haben Sie das wirklich entdeckt? Waren auch Ihnen die Kulturen, die hier beschrieben werden, alle völlig unbekannt?
Naja, man muss unterscheiden zwischen Verlagsprosa, unbekannte Kulturen und der Realität. Einige dieser unbekannten Kulturen waren mir durchaus bekannt. Über manche wusste ich sogar einiges bereits. Andere weniger und von Dritten, das muss ich zugeben, war ich völlig unbeleckt. Und ich glaube, das geht jedem interessierten Leser letztlich so.
Nun, kann man mit Sicherheit aber sagen, dass diese Liste von 25 Kulturen nicht vollständig ist. Wie hat denn der Autor seine 25 ausgewählt?
Naja, er wählt weltweit aus. Er setzt Spots, glaube ich. Also es sind bestimmt mehrere. Es gibt bestimmt noch mehrere Kulturen. Er geht weltweit auf Spurensuche, setzt bestimmte Punkte und folgt dabei der Chronologie. Also er beginnt beim Homo heidelbergensis, also der vor 300.000 Jahren schon überraschend weit entwickelte Jagdspeere zum Beispiel produzierte. Und das reicht bis zu untergegangenen Kulturen im Amazonastiefland, von denen man heute erst erfährt, dass es die überhaupt gab, weil man aus der Luft heute erkennen kann, dass diese Kulturen Strukturen, Gebäude und so weiter hinterlassen haben, von denen man vorher eigentlich nichts wusste. Man ist mal davon ausgegangen, dass das Amazonas-Tiefland unberührter Urwald wäre und diese neue Lasertechnik aus der Luft schmeißt das über den Haufen.
Das heißt, das ist ja so ein Beispiel, wo wir wirklich die Geschichte umschreiben müssen, weil wir falsche und auch die Experten falsche Annahmen hatten. Zieht sich das so durch das Buch? Ist das gar die Absicht des Autors, uns auf Fehler in der Geschichtsschreibung hinzuweisen?
Ja, das ist so ein Leitmotiv. Also dieser neue Blick auf die Geschichte zieht sich wie so ein Leitmotiv durch das Buch. Er beschreibt zum Beispiel frühe Siedlungen wie Göbelige Tepe, das ist in Ostanatolien, 10.000 vor Christus, oder Katalhöyük, auch in Anatolien, 8.000 vor Christus. Und beide Fundstätten beweisen zum Beispiel, dass man sich die Ideen, die man gemacht hat über die kulturelle Evolution des Menschen, dass man die revidieren muss. Zum Beispiel zeigt Göbelige Tepe, dass diese monumentale Tempelarchitektur, die da steht, nicht erst entstanden ist, nachdem die Menschen sesshaft geworden sind, sondern im Gegenteil, diese monumentale Tempelarchitektur, der Tempel wurde zum Zentrum der Menschen und deswegen haben sich die Menschen um diesen Tempel herum angesiedelt. Also sie haben einen Tempel gebaut und danach erst die Stadt gebaut, nicht umgekehrt. Oder somit wurde der Tempel zur Triebfeder der Sesshaftigkeit. Oder die Katalhöyük zeigt, dass es frühe Siedlungsstätten gibt, die zum einen ziemlich bizarr waren, weil es gab da keine Straßen, sondern die Leute gingen von oben in die Wohnungen rein. Und zum anderen waren die sozial egalitär wohl, weil es keine Unterschiede in der Gebäudestruktur gab. Und er erweitert immer so Punkt für Punkt unsere Weltsicht. Er schreibt über die Besiedlung Nordamerikas. Bislang war man immer davon ausgegangen, dass es über die Beringstraße etwa 13.000 Jahren passiert ist. Er zeigt aber sehr eindeutig, dass es schon vor 20.000 Jahren erste Siedler gab, die aus Europa darüber kamen. Das waren Kajaknomaden, die am Rande des nördlichen Eisschelfs, was damals sich bildete, am Polarmeer, entlanggezogen sind, auf Jagd waren und dann rüber auf den anderen Kontinent kamen. Und das kann man beweisen dadurch, dass es Ähnlichkeiten zwischen dem baskischen und einigen altamerikanischen Sprachen gibt, was sehr bizarr ist. Es gibt Ähnlichkeiten in kulturellen Gepflogenheiten, also in der Metallbearbeitung. Und es gibt vor allen Dingen auch Ähnlichkeiten im Genpool. Und diese naturwissenschaftlichen Sachen über den Genpool beispielsweise kann man eben auch zeigen. Und das zeigt er auf, dass zum Beispiel diese hellhäutigen europäisch anmutenden Mumien, die in der Taklamakan-Wüste in China gefunden wurden, dass sie wirklich aus Europa stammen, diese Menschen. Dass etwa vor 3000 Jahren es eine Ostmigration aus dem europäischen Raum Richtung China gab, beispielsweise. Oder auch die Vorfahren der Cachapoya heißen die, das waren ein Volk, was am Osthang der Anden im heutigen Peru lebte und um 1500 ausgestorben ist, dass deren Vorfahren wohl auch aus Europa stammen. Man kann das genetisch nachweisen. Woher die kamen, weiß man nicht. Die Leute wurden auch immer als hellhäutig beschrieben. Es gibt Vermutungen, dass das Kelten waren, die über den Atlantik gekreuzt sind, dann in den Amazonas hochgesegelt sind. Aber das sind alles Vermutungen, das weiß man nicht. Man kann aber genetisch beweisen, dass sie Vorfahren aus Europa hatten.
Harald Hamann ist ja Sprachwissenschaftler. Und wie Sie gerade auch beschrieben haben, bei der Frage, wann Nordamerika besiedelt wurde, ist das nicht unnütz in diesem Zusammenhang. Aber er muss natürlich auch auf viele wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgreifen, die aus ganz anderen Disziplinen kommen. Wie präsentiert er uns denn die und wie geht er mit denen um?
Der macht das sehr gelassen. Der sortiert die oder jongliert ganz gut mit diesem fremden Wissen durch die Gegend. Man merkt an, dass er ein belesener Wissenschaftler ist und er kann das gut vermitteln. Und er spekuliert auch nicht. Also das finde ich ganz gut, weil er sich zurückhält. Er stellt das Wissen der anderen Forschungsrichtungen dar, spekuliert aber selber nicht. Er lässt Fragen offen, die offen sind. Und erweitert so einfach gut lesbar unser archäologisches und historisches Wissen.
Und tut er das denn auf eine Art und Weise? Ich habe gesagt, manche haben das Vorurteil, auch Wissenschaftler zum Teil. Das muss man auch gar nicht wissen, so wichtig waren diese Völker nicht. Treibt er einem das aus? Also ist das ein richtig spannendes Buch?
Er treibt einem das ziemlich aus. Man muss das auch vielleicht alles nicht so en Detail wissen. Das glaube ich auch. Aber es hat was mit unserer Wahrnehmung der Welt zu tun, die ja doch sehr eurozentristisch ist. Und viele Probleme entstehen ja vielleicht auch nur dadurch oder sind dadurch nur entstanden, dass wir uns immer als Zentrum der Welt sahen. Wäre das anders, sähe die Welt vielleicht anders aus und vielleicht sogar besser oder schöner oder gerechter. Und so einen eigenen Horizont zu erweitern, ist ja eigentlich nie schlecht, also was über fremde Kulturen zu lernen. Und das macht er ganz gut und der regt dazu an, die eigene Weltsicht doch sehr stark zu überdenken. Und das ist ja schon mal sehr viel und vielleicht auch mehr, als man von einem normalen Sachbuch erwarten kann.
Dankeschön. Günter Wessel war das über vergessene Kulturen der Weltgeschichte, 25 verlorene Pfade der Menschheit. Das Buch von Harald Hamann ist im Verlag C.H. Beck erschienen, kostet 18 Euro und natürlich wie immer Informationen auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.